Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Ich freue mich ganz besonders auf das heutige Thema. Es geht um die Seelenkunde. Insbesondere oder ganz spezifisch um die Michael-Teachings. Was genau das beinhaltet, das wird uns Celestia Rea erklären. Sie ist Seelenmedium und Mentorin, begleitet Menschen auf ihrem Weg durch die Inkarnation und lüftet die Schleier der Seele. Ich freue mich auf unseren Austausch. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Celestia. Ich freue mich, dass du hier bist.
Hallo, Oliver. Ich danke dir für die Einladung.
Ich habe über einen Zuschauer von dir gehört. Du warst lange Zeit sehr nicht präsent, sage ich mal, so im Internet. Du hast so in deiner Region gearbeitet, die Leute haben dich gefunden, du bist seit über 20 Jahren schon als Seelenmedium tätig und ich war ganz dankbar, dass ich von dir gehört habe und dass wir uns auf diesem Weg hier verbinden können, denn es geht um ein ganz spannendes Thema.
Die Seelenkunde. Ja, meine Profession. Mhm.
Ja, die Seelenkunde hat ihren Ursprung auf dem amerikanischen Kontinent. Ich weiß nicht so wirklich wahnsinnig viel drüber, aber du dafür umso mehr. Und es geht um um die Michael-Teachings. Jetzt muss ich erstmal ganz blöd fragen, wer ist denn Michael in diesem Fall?
Ja, eine kausale Quelle. Eine Gruppe von Suchenden hat in den 70ern, also das ist schon eine ganze Zeit her, mit einem Quia-Brett, also man könnte sagen, medial traditionell experimentiert. Vielleicht trifft es das Wort nicht. Ich kenne die Menschen natürlich nicht persönlich. Das Medium dieser Gruppe hieß Sarah Chambers. Und sie sind in Kontakt gekommen zu dieser kausalen Quelle. Michael, die nannte sich schlicht Michael. Es war der Name des letzten Mitgliedes dieser Wesenheit, als sie noch inkarniert waren. Das ist eine Wesenheit, ist das, was man die Seelenfamilie nennt. Und im exkarnierten Zustand werden daraus in gewisser Weise kausale Lehrer, die uns schulen können. Und sie sind in Kontakt mit diesem kausalen Lehrer gekommen. Und der hat ihnen mit dem Quia-Brett, und man muss sich das vorstellen, wenn ich das richtig weiß, buchstabenweise, diese Seelenkunde übermittelt in einer Forschungszeit von, ich glaube, 20 Jahren. Also an dieser Stelle kann ich nur meinen tiefsten Respekt und Dank diesen Menschen ausdrücken, die das ins Bewusstsein der Welt gehoben haben, mit dem ich heute arbeiten darf.
Ja, das ist ja eine unglaubliche Kleinarbeit und Puzzlei, das Buchstabe für Buchstabe kommt. Aber es ist auch sehr komplex. Ich habe mich natürlich so ein bisschen eingelesen, aber das finde ich jetzt wirklich erstaunlich, dass es auf diese Art und Weise übermittelt wurde. Mhm. Und es geht, du nennst es Seelenkunde im Deutschen, ist der Sammelbegriff für das, was hinter den Michael-Teachings steht. Kannst du so ein bisschen erzählen, was genau ist die Seelenkunde, was beinhaltet das alles?
Also das Erste, auf was Sie gestoßen sind, ist die tiefe Erkenntnis, wir beide sind uns, glaube ich, der einer Meinung, der Reinkarnation, dass wir Seelen haben und mit diesen Seelen einen Inkarnationsweg beschreiten, durch den wir seelisch wachsen. Also es geht im Kern gar nicht um uns als Mensch, sondern um das seelische Wachstum bei all dem. Und Sie haben Informationen bekommen, wie man dieses seelische Wachstum faktisch in unsere Sprache, weil wir reden hier davon, dass Energien in Sprache übersetzt werden, weil es unglaublich tief ist. Diese Seelenkunde ist in der Lage, die Energien, die wir seelisch tragen, in Sprache zu übersetzen. Natürlich ist das eine doppelte Übersetzung, weil es war zunächst im Englischen und es ist dann nochmal ins Deutsche gekommen. Mhm. Das Erste und Wesentliche, man nannte es im Ursprung Overleaves, also Schichten, die darüber liegen sozusagen. Wir bezeichnen es als Seelenmuster, manche kennen auch die Bezeichnung Seelenmatrix. Das sind 7 Elemente, die das seelische Sein eines Menschen beschreiben. Also wer sind wir im Wesenskern? Manche nennen es Seelenrolle. Das Wort finde ich nicht so schön. Im Ursprünglichen hieß es Role in Essence. Also es geht wirklich darum, was macht unseren Wesenskern aus? Was ist unsere Wachstumsherausforderung? Das ist eine Angst. Wo befinden wir uns auf diesem Inkarnationsweg? Das ist der Mythos des Seelenalters, der oft gern hierarchisch verstanden wird, was ich für einen Fehler halte, sondern es beschreibt einfach die Stationen dieser Reise. Und wenn man eine Reise gemacht hat, weiß jeder, dass jede Station ihre eigene Schönheit hat. Das ist aber nicht alles, was in der Seelenkunde beschrieben wurde. Auch die seelische Herkunft, im Ursprünglichen hieß das Entität, Ich übersetze es mit dem Wort Wesenheit. Manche kennen auch die Bezeichnung Seelenfamilie. Auch das kann man beschreiben. Also wir wissen, wo wir hingehen werden, wenn wir sterben. Und das ist wunderschön. Also wir werden sogar auch dorthin geleitet. Also wir kommen dort in einen wirklich wunderschönen Raum zurück, wenn wir gestorben sein werden. Das war so grob der Ursprung der Seelenkunde, wie er von den in Michael Teachings übersetzt wurde. Dort wurden auch sehr viel spirituelle Instrumente noch übersetzt, was das Wachstum ausmacht. Und manchmal wurden auch Dinge angerissen, wo ich heute weiter geforscht habe, faktisch. Also zum Beispiel das große Thema der Lebensaufgabe. Aber eines mag ich noch nicht vergessen. Sie haben auch sehr ausführlich die Ebenen der seelischen Begegnung, also der Mythos der ewig seelischen Verbindungen zum Beispiel, wurde auch dort schon übersetzt. Also zwischen den Leben treffen wir Absprachen, zum Beispiel für das nächste Leben. Und ewig seelische Verbindungen, die resultieren aus dieser seelischen Herkunft, aus dieser Wesenheit. Und du siehst, ich könnte ins Reden kommen, kurz gesagt, und fast kein Ende finden. So viel ist es.
Ja, es ist ja super spannend und dafür sind wir ja auch hier. Du darfst gerne weiterreden.
Okay. Ja, okay. Also gerade die zwischenseelischen, ich mag es nicht zwischenmenschlichen, also ich unterscheide oft menschliche Beziehungen von seelischen Verbindungen. Also die seelischen Verbindungen betreffend gibt es auch ein riesiges Feld, was uns, also wenn wir die Inkarnation betrachten, ist es erstmal ganz kurz reduziert, machen wir als Seele im Körper Erfahrung. In Karma halt. Aber das ist natürlich nicht alles. Also das wäre relativ rudimentär zu sagen, wir haben einen Körper, was braucht der Körper, was bedeutet das? Gerade die seelischen Verbindungen sind so die Begleitmusik, mag ich es nennen, weil wir treffen Absprachen mit einer anderen Seele aus der Wesenheit. Es gibt sogenannte Monaden, das sind Erfahrungseinheiten, wozu sich wieder Seelen verabreden. Alle kennen das Wort Karma, was auch dort mit ins Spiel hineinwirkt. Lassen Sie mich über... Und alle Verbindungen aus der Wesenheit heraus, das sind unterschiedlichste, weil, und das ist auch dramatisch, das zu verstehen. Also ich finde es dramatisch, das in unser Bewusstsein zu rufen. Wenn wir wissen, dass wir als Einzelseele ein Fragment sind, weil die Wesenheit, also die Seelenfamilie, hat sich fragmentiert, dann bedeutet das, dass wir als Fragment erst auf der Ebene der Wesenheit wieder vollständig sind. Ich sage mal ganz sind. Und diese Ebenen der Ganzheit, was diese Wesenheit ausmacht, kann man auch beschreiben. Da gibt es eine Siebenheit. Das sind die sieben Seelen, die zusammen ausgeschüttet wurden. Man muss sich das vorstellen, als ob man im selben Nest groß geworden ist. Wenn man da jemanden trifft, ist das eine unglaubliche Nähe. Und darüber hinaus ist die Wesenheit selbst in etwas Größeres eingebunden. All diese Ebenen sind beschreibbar. Das ist, sprengt häufig unser menschliches Bewusstsein bis hin zur Ebene des Seelenfundes, zu dem wir gehören. All diese Ebenen sind sozusagen bekannt. Aber der Mythos der ewig seelischen Verbindung, ich mag ihn manchmal sehr gern erklären, weil er ein solcher Mythos ist, als ob wir die ideale Beziehung finden, wenn wir diesen Menschen, es gibt übrigens 7 ewig seelische Verbindungen. Die Wahrheit ist, es ist ein unglaubliches Potenzial, wenn man jemanden trifft, mit dem man eine ewig seelische Verbindung hat. Aber es ist eine unglaubliche Wachstumsherausforderung, weil der Mensch tritt uns im wahrsten Sinne des Wortes oft gefühlt zu nah. Mhm. Wir haben keine Distanz mehr. Wir verlieren die Distanz bei einer seelischen Verbindung. Weil diese Verbindung ist ein Liebeswand. Also das als grober Rahmen erstmal, was an Wissen über die Michael Teachings in die Welt gegeben wird.
Jetzt muss ich mal fragen, wie bist du mit den Michael Teachings in Berührung gekommen? Du nennst dich Seelenmedium. Das ist mir aufgefallen, weil das ist was anderes als ein klassisches Jenseitsmedium. Denn du verstehst dich, wenn ich das richtig verstehe, nicht als Botschafterin, die nur in Anführungsstrichen Nachrichten überbringt aus dem Jenseits, sondern deine Arbeit ist sehr komplex. Mhm. Und wie bist du mit diesen Teachings in Berührung gekommen und wie hat dein Weg überhaupt auch angefangen?
Also in relativ jungen Lebensjahren, und ich sehe natürlich, dass in der Welt der spirituell Interessierten viel Interesse oft an Medialität existiert. Ich selbst hatte früher einen wissenschaftlichen Beruf. Ich habe an einer Universität gearbeitet zu der Zeit, also wahrhaft technisch ausgerichtet. Und in dieser Zeit befand ich mich selbst in einer Lebenskrise. Ich wusste noch nicht einmal, warum. Etwas in mir war gequält. Obwohl mein äußeres Leben ein scheinbar sehr schönes war, war ich innen tief gequält. weil meine Seele nicht lebte. Und ich bin eine alte Seele. Und manchmal sage ich immer, das war ein bisschen wie Armdrücken mit der Seele und die Seele hat gewonnen. Mir ist zu dieser Zeit ohne irgendein Zutun, ich habe mich null spirituell interessiert, ist die Medialität bei mir hereingebrochen. Ich bin faktisch auf einen anderen Bewusstseinszustand gejumpt, ohne dass ich etwas getan habe. Es ist einfach mit mir passiert. Und in dem Moment habe ich noch nicht mal gewusst, dass es das war. Der Zustand war nur so schön. Es war ein erweiterter Bewusstseinszustand. Und in diesem Zustand habe ich eine Information bekommen, die tief eingegriffen hat in die Situation, die die Lösung für mich war. Ich hätte vorher drauf kommen können, sie war einfach die Lösung. Aber ich hatte mich, es war ein Tabu, ich wollte das so nicht als Mensch. Aber in diesem Bewusstseinszustand habe ich entschieden, dem zu folgen. Viele sagen das immer, wenn man dem Spirituellen bahnt, sich das plötzlich wie von selbst. Es war und genauso war es auch bei mir. Als Mensch habe ich trotzdem gerungen zu der Zeit, bin dem aber gefolgt und habe dann einen Mann kennengelernt, der sehr lange mein Mentor war. Und über ihn bin ich dann in Kontakt mit der Seelenkunde gekommen.
Mhm.
Und das hat auch dazu geführt, dass ich dann 20 Jahre faktisch in einer spirituellen Gemeinschaft gelebt habe, als Medium in dieser Gemeinschaft, im spirituellen Zentrum gearbeitet habe. Und es war dort in dem Kontext dieses Zentrums eingebunden. Und erst durch nochmal einen tiefen Bruch. Ich habe entschieden, diese Gemeinschaft zu verlassen, aber arbeite ich heute unabhängig und eigenständig.
Wenn man so eine, ja, so eine Erfahrung macht, wie du bist stehst mit beiden Beinen im, sag ich mal, im weltlichen Leben,
ja.
Und wie du sagst, bist an der Universität gewesen und dann trifft dich der Schlag, kann man ja fast sagen. Ne? Das ist ja eine sehr verändernde und öffnende Erfahrung. Wie hast du deinen Alltag damals damit bewältigt? Wie hast du das integriert? Ging das überhaupt?
Eine tiefe Frage, ja. Ich hatte damals natürlich, musste ich wie jeder Mensch in dieser Welt leben. Das heißt, ich habe in meinem angestammten Beruf dann, ich habe eine berufliche Veränderung vollzogen, habe dann in dem Beruf aber weitergearbeitet und ich hatte dort mit Orten und Menschen zu tun. Ich mag jetzt gar nicht so in den Beruf reingehen. Und ich hatte die Problematik wirklich, dass ich durch diese mediale Öffnung immer Ebenen wahrgenommen habe in der äußeren Welt, was tief anstrengend war für mich, weil ich wurde dafür nicht bezahlt, dass ich diese Ebene wahrgenommen habe, wenn ich in eine Situation kam. Und ich hatte mit Objekten, mit Häusern zu tun, um es kurz zu machen. Und ich war tief gequält, in dem alten Beruf weiterarbeiten zu müssen, und diese Wahrnehmungsebene handeln zu müssen, was für mich sehr schwierig war, weil die Menschen haben mich ja nicht als Medium gebucht, sondern für eine andere Tätigkeit. Und es war eine Übergangszeit, die mich sehr angestrengt hat, die sehr viel Kraft von mir verlangt hat. Ich höre oft, dass Menschen gerne medial sein wollen. Ich bin dann immer die Stimme, die sagt, möchtest du das wirklich? Möchtest du, weil du zahlst einen Preis? Ich habe das Gefühl, manchmal wird dargestellt, dass alles nur noch wunderschön ist, wenn wir in diese Wahrnehmungsebene kommen. Das ist so, dass ich zeitgleich oft andere war. Also ich sage das, glaube ich, im Vorgespräch, dass ich finde, dass Medien auch Talente haben. Und ich habe zum Beispiel ein Talent, sehr schnell in die früheren Leben eines anderen Menschen eintauchen zu können. Das macht es im Alltag nicht ganz leicht, weil die wenigsten wollen vielleicht das hören in dem Moment. Und es ist vielleicht auch nicht Teil der Situation, darüber zu sprechen. Und an der Stelle ist es schon so, dass ich mein Leben meiner Gabe gemäß eingerichtet habe. Und in der Übergangszeit hat mich das viel Kraft gekostet. Und das ist für mich die Realität, die ich auch nach außen gebe. Es mag Menschen geben, die das anders empfinden, aber ich erlebe es so, dass es zu balancieren ist, diese Gabe, in einer doch eher noch weltlich ausgerichteten Gesellschaft.
Ja, und es ist ein bisschen so, wenn man die Tür aufgemacht hat, ne, dann geht sie auch nicht wieder zu. Und dann will dieser Aspekt auch gelebt werden, integriert werden. Ja. Und dadurch ändert sich sehr viel im Leben eines Menschen.
Ja.
Für viele bedeutet das ein Wechsel im Umfeld oder in der Beziehung im Arbeitsleben. Und das mag willkommen sein, aber wie du sagst, die Konsequenzen sind nicht unbedingt absehbar und deswegen darf man da mit sehr viel Respekt auch an so eine Arbeit herangehen. Ne? Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und ich bin froh, dass das bei mir nicht so plötzlich kam, sondern sehr gut begleitet und peu à peu, weil ich sage das gerne, wenn ich diese Wahrnehmung mit einem Mal gehabt hätte oder diese Wahrnehmungsfähigkeit, damit wäre ich hoffnungslos überfordert gewesen. Wahrscheinlich wäre ich in irgendeiner Psychiatrie gelandet.
Mit der Anbindung geschieht ja eine Klärung der Aura. Und das sind ja alles Vorgänge, die neben dem alltäglichen Leben, was uns fordert, ja Raum brauchen. Also es braucht einfach Raum dafür. Ich finde das Wort Respekt sehr schön. Ich erlebe es auch immer wieder, wenn ein Mensch mit wirklicher energetisch-seelischer Macht in Kontakt, es gibt Mächte, die das Wort Macht als Wort verdienen, in Kontakt kommen, dass es in uns eine Art Erschütterung gibt. Respekt ist es, ich finde es sehr wohl, ich suche noch nach einem anderen Wort, aber ich finde es gerade nicht. Also ich begegne diesen Dimensionen auch mit Respekt in dem Sinne, fast hochachtungsvoll, weil ich weiß, es gibt Mächte, die sind weit größer als mir, als wir persönlich, als Mensch. Und ich finde das auch stimmig, so wie du sagst.
Ja. Innerhalb deines Arbeitsfeldes, und es ist vielleicht auch nochmal an dieser Stelle notwendig zu erklären, was für Menschen kommen zu dir? Ne, weil das ist ja, du schaust in das Buch ja nicht des Lebens, sondern der kompletten Seele quasi.
Mhm.
Und warum kommen Menschen zu dir und was gibst du ihnen?
Also es gibt verschiedene Ebenen, wo Menschen zu mir kommen. Manche streifen meinen Lebensweg und sind erstaunt, wie sie begegnen. Und dann ist der Zufall sozusagen, das Schicksal, ein Wort, was ich manchmal spannend finde. Darüber hinaus kommen viele Menschen in Lebenskrisen, oft erst in der zweiten Lebenshälfte. Also ich nenne das manchmal klassisch, wenn wir uns lange an unseren Vorstellungen, manchmal Illusionen abgearbeitet haben, kommt der Punkt, wo wir dann bereit sind, tiefer zu schauen. Dieser Prozess ist aus meiner Sicht auch immer mit der Auseinandersetzung mit dem eigenen Schmerz verbunden und dazu sind wir oft erst zu einem späteren Zeitpunkt bereit. Leider. Ich wünschte und meine Motivation übrigens für Spiritualität ist, positiv motiviert zu wachsen und nicht über Schmerz. Aber immer noch ist es so in unserer Welt, dass oft es Schmerz braucht, bis ein Mensch bereit ist, hinzuschauen.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, auch in der Natur unserer Welt. Ja, ich habe mich oft gefragt, ist das vielleicht so angelegt hier, das System, dass wir über Schmerzmomente erst in die Fragestellung kommen? Denn solange wie alles glatt läuft, solange wie alles gut ist, ne, gehen wir unseren Weg, gehen ins Freibad im Sommer und gehen Skifahren im Winter und genießen das weltliche Dasein, bis irgendwann so ein Schnitt kommt oder ein Schicksalsschlag oder ein Unfall, was immer auch das ist, was die Fragen triggert. Ne?
Es ist am Ende das Merkmal der Angst. Wenn wir Angst hören, denken wir natürlich immer an psychische Angst. Aber in Wirklichkeit, hinter der Angst sitzt ein Schmerz. Also jede Seele hat noch ein Thema, sonst wären wir nicht in diesem Kreislauf des Lebens und Lernens Samsara gefangen. Gefangen im Sinne, wir können nicht einfach aussteigen, kurz gesagt. Und hinter diesem Thema spiegelt sich unsere Angst, die wir seelisch wählen. Manchmal habe ich auch gesagt, es ist eigentlich schade, dass es Angst heißt, weil jeder, der an seiner Angst berührt wird, empfindet Schmerz. Ja, und das ist das Thema, an dem wir arbeiten. Und oft braucht es ist Teil des Seelenmusters. Man könnte sagen, ja, es ist Teil des Spiels, nenne ich es mal. Des Spiels der Erfahrung der Seele auf diesem Planeten. Und insofern, ja, ohne Schmerz geht es offensichtlich nicht.
Ja, und ich darf vielleicht auch noch zufügen, dass es Menschen gibt, die kommen auch mit dieser Ahnung schon in die Inkarnation. Da scheint irgendwo die Tür nicht so ganz zugewiesen zu sein, sage ich immer ganz gerne. Da ist kein vielleicht nicht unbedingt ein besonderer Schmerzmoment, der etwas triggert, sondern bei mir war es so, zum Beispiel, ich habe von klein auf so eine tiefe Einsamkeit empfunden. Und eine Nicht-Zugehörigkeit, weder in meiner Familie noch in meinem Umfeld. Und daher ist meine Fragestellung schon Alter von, weiß nicht, vielleicht 6, 7 Jahren, kann ich mich erinnern, habe ich den Pastor das erste Mal angesprochen, ne, und gesagt, hör mal, da irgendwas stimmt hier nicht, was du erzählst. Ne, und wie ist denn das wirklich? Ne, und da kam aber keine Antwort, da konnte keine Antwort gegeben werden, weil auch ein Unwissen da ist. Ne, der Pastor spricht ja auch nur aus dem Gelesenen und aus einer limitierten Erfahrung. Das war mir sehr schnell klar und dann habe ich mich auf den Weg gemacht sozusagen.
Also was du beschreibst von der Tiefe der Erfahrung, spricht das sehr dafür, dass du natürlich eine alte Seele bist. Und dann das Thema der alten Seele ist, man ringt um das eigene Sein. Also die alte Seele ist seinszentriert. Also die anderen jüngeren Seelen haben andere Themen, kann man sich vorstellen. Wenn eine Babyseele hat eine ganz andere Thematik am Beginn des Inkarnationsweges, um das als Beispiel im Gegenpol zu nennen, als eine alte Seele. Also die alte Seele ist, sie will nur bei sich selbst ankommen. Das bedeutet, die ganze Erfahrung, die du außen machst, spiegelt sich über dein Gefühl, dein Sein, weil du willst in diesem Sein ankommen, deinem seelischen Sein und damit sein. Das ist vielleicht doppelt, aber ich denke, du verstehst, was ich meine.
Ja, doch, total. In den Michael-Teachings wird von unterschiedlichen, weiß gar nicht, wie ich sie nennen soll, sind es Muster oder vielleicht sind es die Muster, ne, die spezielle Namen haben. Es gibt Menschen, die haben besondere Qualitäten, die eher dem Künstlerischen zugeneigt sind oder dem Kriegerischen. Vielleicht kannst du da mal, da spielt, glaube ich, auch die Zahl 7 wieder eine Rolle, wenn ich
mich recht erinnere. Ne? In den Michael Teachings reduziert sich oder konzentriert sich alles auf 7 grundlegende Energien und das macht das, was man als Seelenmatrix bezeichnet, weil man, wenn man 7x7 Energien aufzeichnet, bekommt man eine Matrix sozusagen. Und die Variationsmöglichkeiten machen es sehr bunt, kurz gesagt. Das, was du ansprichst, das Künstlerische, es gibt etwas, ich sprach davon, the role in essence, die Seelenrolle. Ich bezeichne es gerne als den seelischen Wesenskern, das, was das seelische Wesen ausmacht. Da gibt es 7 Stück. Und das lässt sich rein ohne die Worte energetisch beschreiben. Oft ist es so, dass ich Menschen, weil wir sprechen hier von Worten und ich mag sie einfach mal benennen, also wir reden von Heilern und Priestern, von Künstlern und Weisen, von Kriegern und Königen und von Gelehrten. Und diese Worte sind erstmal, sie lösen jeweils einen Gedanken in uns vielleicht aus.
Ja.
Aber sie sind als etwas anderes gemeint. Sie meinen eine Energiequalität, die man auch rein ohne die Worte beschreiben können. Also ein König ist zum Beispiel aktiv kardinal, während ein Heiler inspirativ ordinal ist. Das ist eine Energie, inspirativ ist eine Energie, die nach innen geht, als Beispiel. Und ich helfe oft Menschen, wenn man so ein Wort hört, kann man sich natürlich über ein Wort freuen oder nicht freuen, aber es geht am Ende um das energetische Verständnis zu begreifen. Ein König, der aktiv ist, hat eine ganz andere Energiequalität als ein Gelehrter. Und ich glaube, es war ein Gelehrter, der mich dir empfohlen hat, die neutral sind. Also die sind oft sachlich, sehr ruhig. Völlig anders. Also ich bin eine Priesterin und man kann das sehen. Meine Arme kommen ab und zu ins Bild. Die Priester sind von Leidenschaft getragen und Begeisterung. Vielleicht spürt man mir das ein bisschen an. Und das ist zum Beispiel eine inspirativ-kardinale Energie. Es ist wie eine riesige Landkarte der Seele, wo die Energiequalitäten in unsere Sprache gebracht wurden.
Warum nützt oder was nützt es mir, wenn ich weiß, welcher dieser 7 Wesenskerne mich ausmacht?
Gut. Ich habe nach einer Geschichte in meinem Kopf gesucht, eine Geschichte, die das verdeutlicht. Und das gibt viele, viele unterschiedlichste Erfahrungen natürlich auf diesem Weg. Und doch gibt es immer wieder das Momentum, wo ein Mensch gerade sagt, ich suchte nach einer Geschichte, wo eine Person gerade über die Rolle für sich, also über die Seelenrolle, ein tiefes Aha hatte. Und es ist eine Frau, von der ich hier rede, die hatte zu der Zeit schon mehrere Beziehungen und sie kam zu mir und sie bekam die Rolle der Königin. Und sie hat 2 ordinale Ängste, Selbstgeringschätzung und Selbstsabotage. Also Ängste, die bedeuten, sie nimmt sich etwas zurück. Man könnte auch sagen, sie stellt ihr Licht unter den Scheffel. Und diese Frau hatte ein tiefes Aha, weil sie plötzlich merkte, dass sie versucht hatte, in dieser Welt einem Weiblichkeitsmodell zu entsprechen, was innen für sie nicht stimmte. Sie hatte ein so tiefes Aha, dass andere sagen könnten, sie ist unfreundlich danach geworden, weil sie merkte, dass sie in ihrer Angst ihre Wahrheit zurücknimmt und sie wollte dann zu dieser Wahrheit stehen, königlich. Und ja, ich glaube, heute ist sie den Männern mehr eine Herausforderung als vorher. Und das ist ein Aha, für sie war das zutiefst. Ja. Sie ist zu der Zeit über 40, es war ein so tiefes Aha. An der Stelle kann ich sagen, es macht das Leben nicht zwingend leichter, aber authentischer. Und in dem Moment, wo man bei sich ankommt, ist selbst der anstrengende Teil des Lebens etwas, was wir dann doch gerne in Kauf nehmen, weil wir merken, dass es wahr ist und das gibt uns auch Kraft. Also das hat, um es auf den Punkt zu bringen und diese Frage in der Konsequenz zu beantworten, es lässt Menschen bei sich selbst ankommen.
Ja, so habe ich das auch empfunden. Ich habe diese Art der Arbeit für mich auch gemacht vor Jahren, als ich sehr verwirrt noch durch die Welt gelaufen bin, muss ich sagen. Und für mich hat das tatsächlich auch, ja, es war so ein bisschen so ein Ankommen. Also ich sehe mich selber zum ersten Mal für was ich wirklich bin und kann darin auch, und deswegen sind die Michael-Teachings auch sehr wertvoll, ne, weil es werden dir deine Talente gespiegelt, es werden dir deine Stärken gespiegelt und wir verbringen so viel Zeit damit in diesem Leben, uns auszuprobieren, was nicht schlecht ist, aber dann vielleicht auch falsche Wege zu gehen oder ja, falsch ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber Wege, die unsere Seele nicht wirklich im Sinn hatte, sage ich mal, für uns.
Ja.
Und
ja.
Merken es dann oftmals erst viel zu spät, weil wir gegen den Strom laufen und alles sehr anstrengend ist und auch schmerzhaft. Und statt etwas zu lösen in dieser Inkarnation, habe ich oft das Gefühl, dass viele Menschen sich noch mehr auf den Rücken schnallen, als sie sowieso schon mitgebracht haben. Und da, denke ich, kann so eine Erkenntnis sehr erleichternd sein und wegweisend.
Du sprichst etwas an. Wenn ich von seelischen Energien spreche, spreche ich natürlich von Schwingung. Und alles in der Seelenkunde schwingt zwischen Liebe und Angst. Jedes einzelne Element. Hm. Und das bedeutet, wir können bei jedem Element im Griff der Angst gefangen sein. Und ich kann selbst, wenn ich sagte, ich war 30, als ich den medialen Durchbruch hatte, ich weiß, dass ich in meinen 20ern ganz oft gespürt habe, wo es lang geht, aber meine Vorstellung hat gesagt, nein, ich hatte jetzt das vorgenommen, nein, jetzt das, jetzt passt es nicht. Und viele Menschen spüren das, sie wissen innen, es ist falsch, aber ich kann jetzt nicht anders. Oder ich bin jetzt gefesselt in der Konvention des Feldes, in dem ich gesellschaftlich lebe zum Beispiel. Das kann man doch nicht tun, wäre so ein Satz. Und das ist schlicht Angst. Es ist wirklich von der Angst, man könnte sagen, das eine ist eine liebevolle Schwingung, das heißt ja auch Liebe, und das andere eine angstvolle Schwingung. Und das macht natürlich das, wenn wir in der Angst sind, dann fließt es nicht. Und damit haben wir diese Themen des Schmerzes, dass wir in Situationen feststecken.
Aus diesem Grund sollte die Seelenkunde eigentlich in jeder Schule unterrichtet werden und den Kindern schon so etwas mit auf den Weg gegeben. Das ist so mein Traum, wo ich denke, wie schade. Wie viel einfacher wäre mein Weg gewesen, wenn ich schon gesehen worden wäre oder man mich gesehen hätte und mir vielleicht den Weg so ein bisschen bereitet hätte. Stattdessen werden wir in unseren gesellschaftlichen Zwängen gehalten, ne? Und in Ausbildungen gesteckt, die nichts mit unserem Wesen gemein haben oder nicht in Resonanz stehen und müssen dann bis in die zweite Lebenshälfte kämpfen, wie du so schön gesagt hast. Und dann kommt der Tag, an dem wir vielleicht Mut haben, die Augen zu öffnen oder die richtigen Fragen zu stellen.
Interessant. Du verwendest Worte, die ich oft höre. Menschen fühlen sich bei mir gesehen. Das ist etwas, was ich oft höre. Und ich finde das wie du. Das habe ich auch oft gehört schon von Menschen, die sagten, warum ist die Seelenkunde nicht bekannter? Warum? Und ich finde, das ist eigentlich nicht nur die Seelenkunde, sondern Bewusstsein allgemein. Es wäre so schön, wenn in unserer Welt das mehr Raum hätte. Bei den Kindern, also auch, dass Kinder gesehen werden in dem, was sie sind. Und das ist ein so weiter Weg, den wir, glaube ich, gesellschaftlich noch vor uns haben, dass diese Veränderung. Und ich hoffe, dass wenn Menschen von Zeitenwende sprechen, dass das diese Veränderung ausmacht. Weil das am Ende, wenn wir begreifen, dass wir nur hier sind, weil wir seelische Erfahrungen machen und uns klar ist, dass dieser Planet uns allen geschenkt wurde für diese Erfahrung und dass wir sie in Liebe miteinander, wir wohnen diesen Planeten miteinander, im Sinne des Teilhabens diese Erfahrung machen, wäre ein ganz anderer Gedankenansatz. Und ich finde, dass der Gedanke der Reinkarnation auch deswegen schön ist, wenn wir begreifen, dass wir immer wiederkehren, gehen wir ganz anders miteinander und mit dem Planeten um.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Du lebst an einem Ort, der sehr besonders ist. Und da möchte ich auch drauf zu sprechen kommen, weil ich habe Bilder gesehen von deiner Umgebung. Und es hat was mit mir gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist eine wunderschöne süddeutsche Umgebung. Mhm. Hat das, ich bin einfach nur neugierig persönlich, hat das einen Grund, warum du genau diese Umgebung ausgewählt hast für dich?
Ach, du gehst mit mir schon wieder in die Vergangenheit, aber gerne. Also vor Jahren, ich muss jetzt überlegen, vor über 15 Jahren, in der Gemeinschaft lebend, haben wir einen Ort gesucht, um ein Zentrum aufzubauen. Und ich habe diesen Ort, eine Gabe, die mir auch Teil der Medialität ist, Ich habe diesen Ort damals über 200 Kilometer Entfernung medial gesehen und dann gesucht und gefunden. Da hast du die wirklich schönen Bilder noch gar nicht gesehen. Es gab Menschen, die sagten, das kann doch nicht echt sein, was du da fotografierst. Und dann sage ich, ja, es ist ein kleines Waldgebirge, was in Alpen vorgelagert ist, sehr abgeschieden. Und dort habe ich, wie gesagt, 20 Jahre gelebt. Ich lebe jetzt ein Stück außerhalb durch die Veränderungen. Aber die Gegend ist wunderschön, ja. Und sie hat eine tiefe Mystik. Aus meiner Sicht ist dieses Waldgebirge, ich gehe dort gerne spazieren, weil ich dort merke, dort fällt alles von mir ab, wenn ich etwas Weltliches anfange zu tragen.
Also wer zu dir kommt, muss einen guten Navigator haben.
Nein, es ist ein kleines Dorf, wo ich jetzt lebe, außerhalb. Also es ist ganz einfach zu finden. Also für das Interview, was du da gesehen hast, wo wir in diesem Waldgebirge waren, da muss man nicht hinfahren. Also ich habe eine ganz normale Adresse.
Ach so, okay.
Also es war in diese Geschichte der Gemeinschaft eingebettet, dass ich hier gelandet bin.
Arbeitest du auch online mit Menschen oder nur in Präsenz?
Ich arbeite auch online. Also es gibt Dinge, die ich nur präsent kann. Ich fand dein Intro auch sehr schön, dass ich online nicht präsent war, um Präsenz zu erlangen. Es ist so, ich arbeite heute auch gerne online. Das macht es Menschen leichter und über das Video ist man auch sehr nah verbunden. Aber gewisse Dinge kann ich nur live machen. Das ist so. Deswegen bin ich auch im Moment zweimal im Jahr zum Beispiel im Hamburger Raum, weil ich dort ein Feld an Menschen ist, wo ich dann Termine anbiete, die nicht in den Süden kommen wollen zum Beispiel. Es gibt manche Dinge und da bin ich auch überzeugt davon, dass manche Dinge braucht es live. Es braucht die Berührung in der Aura und das ist nur live möglich. Aber mediale Übermittlungen zum Beispiel, um diesen Teil meiner Arbeit zu nehmen, den mache ich auch online.
Ja, vielleicht kannst du uns noch so ein bisschen mit reinnehmen in deine Welt, weil du hast da ein recht breites Spektrum auch innerhalb der Seelenkunde, was du bedienst. Und ich bin sicher, der ein oder andere Zuschauer möchte gern vielleicht auch mehr wissen, was erwartet mich, wenn ich mich an dich wende konkret. Ne?
Ja, ich sagte es ja, oder du hast es auch angesprochen, ich habe lange in der Gemeinschaft gelebt und ein Teil dieser langen Zeit war mediale Forschung, dieser Rückzug von der Außenwahrnehmung, um wirklich tief einzutauchen in die unmittelbare Übersetzung von Energie im Sinne in der Schwingungsübersetzung, war die Motivation dieser Zeit. Und es ist meistens so, dass die Menschen, die zu mir kommen, ich übersetze Energie in den Sitzungen und das Spektrum ist groß, aber am Ende geht es immer darum, dass ich Energien übersetze und die meisten Menschen spüren es. Also wenn ich mit ihrer Seele kommuniziere, wird der Mensch, der vor mir sitzt oder über das Video verbunden ist, von dieser Energie berührt. Und diese Berührtheit macht etwas mit Menschen. Viele Menschen sind emotional berührt, um es kurz zu machen. Diese emotional seelisch-energetische Berührung bringt die Aura in den Fluss. Das bedeutet, wir kommen bei uns an, ich sagte es bereits, und die Elemente, über die das geschieht, ist wirklich, dass man für sich entscheidet, tief in die Erfahrung des eigenen seelischen Seins einzutauchen, was einfach Bewusstseinsprozesse automatisch in Gang setzt. Also manchmal eben wie bei der Frau, die bei sich ankommt und merkt, dass sie in Beziehungen eine andere Person ist, als sie bisher glaubte zu waren, weil die gesellschaftliche, ich nenne es mal Überformung, von der du ja auch gesprochen hast, von ihr abfällt. Und da ist das Seelenmuster oft das Erste. Weitere Elemente, die fußen oder anders, die begründen sich in den Michael-Teachings. Dort wurde das Thema der Lebensaufgabe auch schon benannt. Ein Teil, den ich aber medial sozusagen erforscht habe, ist der seelische Lebensplan. Er ist auch beschreibbar über 7 Elemente. Das Klassischste, was jeder kennt, ist die Seelenaufgabe, was eher ein Seelenthema ist. Wir tun da nichts für andere, sondern etwas, was wir noch mitbringen, ein Thema, was noch nicht bearbeitet ist. Genauso wie die Lebensentscheidung, ein Wort, was auch zentral ist, weil du hast es gesagt, wir müssen es am Ende entscheiden. Und am Ende ist es alles Bewusstseinsarbeit aus dem seelischen Bewusstsein heraus, was bei mir passiert. Also wenn du begreifst, was dein Lebensthema ist, was deine Lebensentscheidung ist, dann kannst du in dem Moment, wo du das als Wort verstehst, anders damit umgehen, als wenn es, ich nenne es mal, diffus im Raum ist. Ja. Aber es ist nicht nur alles schwer. Und ich habe es indirekt angesprochen über meine Geschichte, über meine mediale Öffnung. Wir bringen auch etwas mit. Ich nenne es seelische Gaben. Ist auch Teil dessen. Also es ist nicht nur ein Thema, was wir zu bearbeiten haben. Wir bringen über den Weg der Inkarnationserfahrung, entwickeln sich seelische Gaben. Und auch diese kann man übersetzen. Und das sind unsere Talente, die wir mitbringen. Medialität ist sozusagen ist eine seelische Gabe. Die Fähigkeit, ich habe in diesem Leben zwar entschieden, sie zu entwickeln, aber die Gabe selbst habe ich mitgebracht. Und es ist ein Forschungsbereich, der wahrscheinlich noch über viele Jahre bei mir sein wird, dass ich erforsche, ob es ein gewisses Spektrum an seelischen Gaben gibt.
Ja, ich das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, aber da dürfen wir dann noch ein bisschen warten.
Ich habe auch die Kritik von den Klienten, wann endlich das Buch rauskommt und dann sage ich, wenn es fertig ist. Und damit meine ich, ich kann am Ende sage ich immer, es wird mein Lebenswerk sein, wahrscheinlich werde ich dann alt sein, weil mir ist viel wichtiger dieser Inhalt, also wirklich, dass ich sage, mir ist immer klar, dass wir immer nur ein Bruchstück von der seelischen Welt erhaschen. Auch heute noch, wenn ich von der Seelenfamilie spreche, und das sind Dimensionen von mehreren tausend Seelen, die zu einer Seelenfamilie gehören, weswegen ich dieses Wort zum Beispiel nicht so gern mag, sondern ich nenne es eben Wesenheit. Am ehesten noch Seelengemeinschaft. Da gibt es Strukturen, aber diese sind nicht mathematisch, sondern die sind spiralig. Und das müssen wir uns vorstellen. Energie funktioniert anders. Das heißt, wenn sich das über uns übersetzt, selbst für mich nach jahrelanger Arbeit als Medium, habe ich immer im Hinterkopf, dass ich vielleicht nicht alles erfasse in dieser Forschung. Und ja, deswegen, manche Forschung erfolgt über die Zeit, auch über die Menschen, die zu mir kommen, eine Besonderheit nur. Ich mag sie hervorheben, ich sprach von den seelischen Gaben. Es gibt auch sogenannte homoseelische Gaben. Im ursprünglichen Text der Michael Teachings an zwei Stellen erwähnt, spricht man von einem sogenannten Magnetismus, also eine Seele, die faktisch andere anzieht, die eine Wirkung nach außen hat. Und nur ein anderes Wort, aber als Erklärung im Kontext der Seelenkunde, wie ich mit ihr arbeite, für mich leichter verständlich. Manchmal ist es so, dass Seelen, die über den ganzen Inkarnationsweg an einem Thema innen arbeiten, führt das am Ende auf den letzten zwei Stufen als 6 oder als 7 zu einer hohen seelischen Gabe, die dann wie von so einer Sonne abgestrahlt wird, bevor die Seele geht. Das ist ein geringer Bruchteil an hochalten Seelen, also hochalt sind Seelen für mich jenseits von Alt 4, die das entwickeln. Es ist wirklich ein geringer Bruchteil. Die Masse wird es nicht entwickeln, aber es gibt Seelen, die das entwickeln. Und aufgrund dieser hohen seelischen Gabe gibt es den Mythos, manchmal wird das suggeriert, als ob sehr alte Seelen alle quasi erleuchtet sind. Das ist nicht so. Selbst die hochalten Seelen mit einer hohen seelischen Gabe sind nicht per se erleuchtet, aber sie haben ein besonderes Talent, was dann wirklich nicht zu ignorieren ist für diese Menschen, die diese Gabe tragen. Sie werden es nach außen bringen. Ja.
Ja, du sprachst eben von Zahlen, vielleicht um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, Stufen 1 bis 7. Vielleicht kannst du den Kontext noch geben.
Über das Seelenalter meinst du jetzt grundlegend?
Ja, genau, über das Seelenalter. Gerne.
Ja, vielleicht noch ein Wort. Ich fand es sehr schön, dass du sagst, magst du von deiner Welt erzählen, weil es ist wie eine ganze Welt, die beschrieben werden kann. Die ganze seelische Welt. Ich nenne es manchmal eine Landkarte der Seele, aber es ist wirklich wie eine Welt, die komplett beschreibbar ist. Und das ist das, was mich so fasziniert an dieser Seelenkunde. Ich bin heute wieder sozusagen wie früher an der Universität in der Forschung, nur in einer anderen. Auch das ein kleiner Zwinker-Smiley an der Stelle. Ich finde das so spannend. Ich glaube auch, das würde mit dem Bewusstsein der Welt etwas verändern, wenn dieses Wissen grundlegend, und da ist das sicherlich nur ein Zugang dazu, der Robert Monroe, wo du ja gelernt hast, hat ja auch solche Bewusstseinsebenen kategorisiert, wenn ich es richtig weiß. Also da gibt es sicher viel Wissen, was in einer Art ja Bewusstseinsuniversität sicherlich Raum hätte. Aber zurück zum Seelenalter. Ich sprach ja davon, dass wir unterschiedliche Seelenalterszyklen durchlaufen. Ich mag sie einfach mal benennen. Es ist relativ leicht zu verstehen. Wir reden also von der Babyseele, der Kindseele, der jungen Seele, der reifen und der alten Seele. Es gibt noch zwei weitere Zyklen, wenn wir bei der Zahl 7 sind, und deswegen mag ich es erläutern. Das ist die transzendentale und die translaminale Seele. Und da sind wir bei dem Punkt der Erleuchtung. Das sind Bewusstseinszustände, die wir durch spirituelles Wachstum erreichen können. Also Transzendenz, also Entgrenzungsfähigkeiten. Für den Moment vergessen wir es. Für den üblichen Inkarnationszyklus braucht es erstmal nur die 5. Und es ist leicht, wenn man sich vorstellt, eine Seele, Babyseele, inkarniert sich zum allerersten Mal. Was bedeutet für sie Inkarnation? Und ich bringe dann immer so einen Vergleich bei einer Person, man nehme eine ältere Person, meinetwegen die Großmutter, und sie hat noch nie an einem PC gesessen. Und man gibt ihr eine 3D-Brille und einen Joystick. Wie weit wird sie in dem Spiel kommen? In etwas so fühlt sich das für eine Seele an, die zum ersten Mal inkarniert. Das ist wow. Man beseelt einen Körper, der im Raum und in Zeit beweglich ist. Das ist eine Erfahrung, die für die Seele verdaut werden will. Und das Thema der Babyseele ist schlicht Verkörperung. Was bedeutet es für eine Seele, einen Körper zu haben? Die Kindseele ist relativ leicht. Es ist eine Konsequenz daraus. Die Kindseele lernt alles, was über den reinen Körper hinausgeht. Das Leben lernen. Und ich rede nur von der Seele. Ich bin gar nicht bei Menschen. Ich rede nur davon, was die Seele hier erfährt. Diese zwei Seelenalterszyklen kommen nie zu mir. Sie werden Spiritualität und Religion in dem Maße betreiben, wie in ihrem Umfang es gesellschaftlich üblich ist. Sie nehmen daran teil als Teil des Lebens, aber nicht als Sinnsucher, wie du die Geschichte des Pfarrers erzählt hast. Die junge Seele vergleiche ich gern mit einem pubertierenden Jugendlichen. Sie denken oft, sie wissen, wie es geht und schießen gerne übers Ziel hinaus. Und genau das passiert. Also die junge Seele weiß, was heißt Verkörperung, was heißt Leben. Und jetzt wollen sie sozusagen mitspielen. Das Thema der jungen Seele ist Durchsetzungskraft entwickeln. Und das Problem des jungen Seelenzyklus ist es, sie schießen über das Ziel hinaus. Das ist der Zyklus, in dem das meiste Karma geschaffen wird. Und daraus resultiert eine ganz logische Folge der reifen Seele. Als reife Seele baut man das genau wieder. Und man lernt dadurch Verantwortung. An der Stelle sage ich gerne immer einen Satz. Ich rede die ganze Zeit nur von der Seele. Aber natürlich sind reife Seelen als Menschen sehr verantwortlich. Viele reife Seelen versuchen, die Gesellschaft zum Beispiel besser zu machen. Also wirklich in die Gesellschaft reinzuwirken, dass diese Gesellschaft sich verändert. Aus dem Bewusstsein, dass man selbst Fehler gemacht hat, versucht man das nach außen zu geben und zu verbessern sozusagen. Und es ist Teil des eigenen Lernens. Das Dilemma der alten Seele ist oft, dass sie auch gern helfen würden, aber sie sind so müde, dass sie froh sind, wenn sie all ihre eigenen Themen oft geregelt bekommen, so mag ich es nennen. Ich sagte, die alte Seele ist seinszentriert, der alte Seelenzyklus dient der Vorbereitung auf das Ende der Inkarnation. Und das Thema heißt dann Unabhängigkeit entwickeln. Das heißt, wir versuchen uns aus allem rauszulösen, was uns fesselt, weil wir eines Tages nur noch in die andere Dimension übergleiten wollen, wenn die Inkarnation beendet ist. Und ja, jeder dieser Seelenalterszyklen hat 7 Stufen. Es ist ein bisschen wie ein Schulsystem. Und jede Stufe hat ein Unterthema. Das heißt, es geht immer um das seelische Lernen, Wachsen und Erfahren.
Ja, hochspannend, sehr komplex. Aber der ein oder andere wird jetzt schon hellhörig geworden sein, weil er oder sie sich wiedererkannt hat in diesen Beschreibungen irgendwo.
Ja.
Ja, liebe Celestia, ich wünschte, wir könnten noch Stunden verbringen. Wir werden natürlich deine Kontaktinformationen, Webseite und deinen YouTube-Kanal, wir werden alles hier in den Shownotes verlinken, damit die Menschen, die jetzt neugierig geworden sind, auch den Weg zu dir finden können. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für deine wunderbaren Erklärungen, die so sehr klar auch waren.
Sehr gerne. Ich danke für diese Einladung. Es hat mich sehr gefreut.
Ja, bis hoffentlich zum nächsten Mal.
Auch das sehr gerne. Wir können dann gerne tiefer in einzelne Themen einsteigen, wenn du magst.
Sehr gerne.
Und es die Menschen interessiert.
Ja, tschüss.
Tschüss.